Körper und Geist sind nicht zu trennen. Dies ist eine der Grundlagen in der Psychotherapie und begründet das Arbeitsfeld der Psychosomatik, mit der wir uns in Folge 7 beschäftigt haben. Heute wollen wir uns dieses Feld noch einmal anschauen, diesmal aber nicht aus Sicht der Psychotherapie oder nicht ausschließlich aus Sicht der Psychotherapie, sondern vor allem durch die Brille der Physiotherapie, also der Therapieform, die sich mit dem Körper befasst. Hierzu haben wir einen Experten und guten Freund von mir hier, der uns die Frage beantworten wird, ob die Psyche in der Physiotherapie die gleiche Aufmerksamkeit bekommt wie der Körper in der Psychotherapie. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 41. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hoch erfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema Psychosomatik in der Physiotherapie. Und heute auch wieder nicht alleine, sondern im Gespräch mit Johannes Heinrich, Physiotherapeut aus Berlin mit über 10 Jahren Berufserfahrung und einem Schwerpunkt in Osteopathie. Johannes, schön, dass du da bist.
Das finde ich auch. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du die Einladung angenommen hast. Und ich finde, man kann einfach mal damit beginnen zu sagen, du bist Physiotherapeut und wir haben uns auch bei etwas Körperlichem kennengelernt, nämlich beim Krav Maga, beim Kampfsport. Mhm. Und wir sind dabei auch immer wieder drauf zu sprechen gekommen, du kennst dich mit dem Körper aus, ich kenne mich irgendwie mit der Psyche aus. Und wir sind ins Gespräch gekommen darüber, wie Körper und Psyche zusammenspielen. Und wie sehr wir das in unseren Berufsbereichen immer wieder merken. Und darüber wollten wir heute reden.
Also ja, ich sag's mal so, wenn man meiner Meinung nach so aufmerksam Auges ist, egal ob man jetzt aus deinem beruflichen Metier kommt oder aus meinem, man kommt nicht drum herum festzustellen. Ja, Körper und Geist kann man nicht trennen.
Ja.
Die gehen schon sehr Hand in Hand einher, ja.
Ja. Ich dachte mir gerade, bevor wir einsteigen, wir haben uns vorgenommen, ein paar Fälle gemeinsam zu besprechen. Mhm. Und uns ist wichtig natürlich vorher zu sagen, alles, was wir heute besprechen, ist zum einen anonymisiert und zum anderen natürlich auch stark abgewandelt, sodass die Personen, die wir heute besprechen, keine realen Personen sind, auch wenn die Fälle durchaus so oder in ähnlicher Form real sind bzw. passieren können. Du hast es gerade schon angesprochen, aber ich wollte einfach mal wirklich mit dieser Frage ganz direkt starten. Ist Psychosomatik ein Thema in der Physiotherapie?
Also ich sag's mal so, wenn man, das war bei mir auch so, als ich damals die Ausbildung gemacht habe, dass es auf jeden Fall angemerkt wurde. Und wenn man sich so im Kollegium austauscht, ist es definitiv auch so, dass wir uns da ziemlich sicher sind zum Großteil. Ich sag zum Großteil, weil es gibt schon noch auch so ein paar Leute, die, würde ich sagen, eher mit so einem Presslufthammer unterwegs sind und dem, sagen wir mal, der ganze andere Kram ein bisschen egal ist.
Okay.
aber ja, das ist eher so die Minderheit, vor allem heutzutage in der heutigen Generation der Therapeuten, würde ich sagen. Was interessant ist, ist ja allein schon mein Abschluss, das ist ja so ja um die 13, 14 Jahre her. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass ich zu meiner Zeit, also zur Zeit, als ich den Abschluss hatte, dass sich da auch schon wieder ganz schön viel geändert hat von damals zu heute. Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, weil damals gab es noch so Sachen, wo es hieß, ja, das scheint so zu sein, während es heutzutage gesichert schon so ziemlich auch schulmedizinisch wissenschaftlich ist. Mhm. Und deswegen denke ich, dass wahrscheinlich heute auch schon die Ausbildung ganz anders aussehen könnte, als vielleicht ich damals sie gemacht habe. Das weiß ich nicht genau, weil ich habe jetzt nicht so sehr Kontakt mit irgendwelchen gemacht, die jetzt sich gerade in der Physio-Ausbildung befinden. Das wäre sehr interessant, die würde ich Löcher in den Bauch fragen.
Mhm, das glaube ich, ja.
weil mich interessiert sehr, inwiefern sich das auch ändert, weil ich da natürlich auch viel Potenzial sehe. Weil auch wenn es, würde ich sagen, gerade nicht schwer ist, düster für das Gesundheitswesen in Deutschland zu sehen, sehe ich doch auch sehr viele Individuen, die wirklich einen tollen Job leisten, denen Ganzheitlichkeit wichtig ist. Und also die Seite sehe ich auf jeden Fall auch. Es gibt sehr viele tolle Menschen, die auch irgendwie es schaffen, das Beste
Ja,
draus zu machen.
ich finde, man muss dazu sagen, auch oder kann dazu sagen, wir nehmen diese Folge jetzt gerade, also mal schauen, wann sie erscheint, aber wir nehmen sie jetzt gerade am 17.03. auf, also 2026, also zu einem Zeitpunkt, wo im ambulanten Gesundheitswesen gerade viel passiert und gerade mein Bereich, also die Psychotherapeuten, gerade sehr zu kämpfen haben, weil uns gerade viel oder ein ganzes Stück unserer Honorare gestrichen wird. Ein Thema, was uns also hier im Podcast auch noch beschäftigen wird auf jeden Fall. Wahrscheinlich sogar wird diese Folge dann vor unserer aktuellen Folge hier erscheinen. Aber es ist spannend, dass du das sagst. Ich musste da gerade dran denken.
Ja,
Da passiert gerade sehr
klar.
viel und nicht
Ja.
nur Gutes oder eigentlich ganz wenig Gutes und eher
Ja,
Sachen, die einen sehr
ja.
pessimistisch dreinblicken lassen.
Ja, das stimmt. Ich sehe auf jeden Fall glücklicherweise und ich denke, so macht es natürlich auch Sinn, dass wir weitermachen können. Sehe auch viel Gutes. Und ja. Aber ich denke, ich bin ein wenig abgeschweift zu deiner Ursprungsfrage. Würde ich jetzt auch einfach mal vielleicht ein ganz plattes Beispiel nehmen?
Gerne, ja.
Wie ich schon gesagt hatte, das war schon so ein Thema auch in der Ausbildung. Und es gab, als ich so ganz neu im praktischen Arbeitenalltag war, gab es so ein sehr zündendes Erlebnis mit einem älteren Herrn, der dann mir so gesagt hat, ja, okay, das ist jetzt schon mal ein Beispiel, wenn man sowas hört, dass da diese Zusammenhänge doch schon nicht irrelevant zu sein scheinen. Das war auch richtig gleich sehr einprägsam, weil ich hatte einen Herrn, der war schon so über 80, ne? Ich schätze mal 85 war er damals. Und er war eigentlich wegen, ja, einfach so ein bisschen moderaten Rückenbeschwerden da und wir waren dann halt einfach so im Gespräch. Und wir hatten dann nämlich auch dieses Thema mit Körper und Geist, inwiefern das so zusammenhängt. Und er hatte dann auch gemeint, ich zum Beispiel selbst habe ein sehr passendes Beispiel. Und zwar hatte er dann gesagt, also dass er zum Beispiel, als er jünger war, sich gedacht hätte, das wäre alles Humbug, Esoterik, was auch immer, ne? Er war ja noch aus einer anderen Zeit, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Und er hatte aber gesagt, ja, er hatte ständig mit Migräne zu tun. Und das war so 25 Jahre lang, war das so, dass er immer mit Migräne zu tun hatte. Immer mit Migräne. Und dann war das so, dass der gute Herr sich von seiner Frau getrennt hat und dann war die Migräne von einem Tag auf den anderen weg. Und ich muss noch mal einen ganz kurzen Einschwenker machen. Ich habe das ein bisschen verwechselt. Also seit 25 Jahren hatte er keine Migräne mehr. Das hatte
Okay,
ich jetzt
okay,
verwechselt.
okay.
Genau, also er war dann 25 Jahre getrennt und hatte keine mehr. Ja.
Quasi, und während er verheiratet war, hatte er aber immer diese Migräne.
Genau,
Oder
und das hatte er
größtenteils.
dann daraufhin, ja, zurückgeführt, dass es nun mal irgendwie wohl nicht die ganze Zeit atmosphärisch in der Beziehung so gut lief und dass sich das so sehr auf seinen Körper niedergeschlagen hat, hat er erst gemerkt, als es dann vorbei war, weil er so viele Jahre diese Migräne hatte. Und dadurch, dass das dann von einem Schlag auf den anderen weg war, hat er sich gedacht, okay, ich bin ja eher so ein nüchterner Typ. Sehr pragmatisch und die Sache ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser einen Minute, wenn, wo er das tut, auf einmal dieses ständige, diese permanenten Kopfschmerzen, die er so viele Jahre hat, dass die auf einmal von einem Schlag auf den anderen weg sind und nicht wiederkam und da musste er so sagen, er kann da nicht von einem Zufall ausgehen. Ja.
Das ist echt ein gutes Beispiel. Ich musste gerade daran denken, es gibt in der Psychoanalyse gibt es dieses Konzept der sogenannten zweiphasigen Verdrängung vom Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich. Das besagt, dass wenn wir was erleben, was unser Ich bedrängt, dann versucht unser Ich dieses Erleben, auch diese Konflikte meinetwegen, auf einem seelischen Weg unbewusst zu machen. Also versucht es zu verdrängen. Und wenn das aber nicht klappt, weil wenn das innere psychische Kostüm sehr fragil ist und diese Verdrängung eben nicht gelingt, dann kommt es zu einer zweiten Phase, nämlich einem Rückgriff auf frühere somatische Ausdrucksformen. Also dass das, was in der Psyche passiert, was nicht verdrängt werden kann, sich in den Körper überträgt. Und dass das, was von der Psyche nicht ausgehalten werden kann, sich somatisch ausdrückt. Daran musste ich gerade denken. So. Also ich dachte, gab es da auch vielleicht jetzt fantasierten, unbewussten Paarkonflikt zwischen diesen beiden? Und nachdem der Konflikt dadurch gelöst wurde, dass es die Trennung gab, war der Druck weg und dadurch dann auch das körperliche Symptom.
Anliegend. Falls hat er mir dann quasi schon recht früh in meiner Berufszeit, also war so einer der ersten Patienten, die ich überhaupt im praktischen Arbeiten hatte, weißt du, war das dann so, dass der mich schon dann recht früh dafür sensibilisiert hat, vielleicht die Augen auch mal ein bisschen komplexer aufzuhalten und nicht alles nur körperlich zu sehen, wenn jemand mit einem körperlichen Problem kommt.
Spannender Fall und es klingt jetzt erstmal wie ein sehr klassischer, wirklich psychosomatischer Fall, finde ich. Hast du noch mehr ähnliche Beispiele, die du erlebt hast, die dich da geprägt haben?
Auf jeden Fall. Da fällt mir schon so einiges ein. Ich hätte zum Beispiel jetzt einfach spontan vor Augen jene Person, eine Frau, 15 Jahre lang hat sie schon Beschwerden, so im Iliosakralgelenksbereich, also so unten im Sitzbeinbereich und im Rücken. Mit dem Rücken, unteren, einseitig, schießt auch mal ein bisschen ins Gesäß oder in die Beinrückseite aus. Diese Frau hat schon einiges probiert. Da gab es so einige Sachen, die nicht geklappt hatten. Und einige, die kurzzeitig geklappt hatten, aber nicht langfristig. Also es kam immer ungefähr nach so einer gewissen Zeit, wo man die Uhr nachstellen kann, so nach dem Motto wieder. Und die Sache ist, dass es auch immer so relativ gleich vom Schmerzniveau war. Und ebenso war das auch so, dass diese Person Magenprobleme hatte nach Nahrungsaufnahme beispielsweise. Also das Essen im Bauchraum unangenehm, ja, sich schwer angefühlt hat, gefühlt nicht gut verdaut wurde. Und manchmal ging das auch richtig in Richtung Schmerzen, aber hauptsächlich eher so in Richtung unangenehm und gleichzeitig auch, wenn sie Stress hatte, also wenn sie spürbar Stress hatte, hat der Magen da sehr intensiv drauf reagiert. Also da hat sie dann so gemerkt, oi, jetzt feuert's aber richtig. Und die Sache ist, Beispiel Nummer 1, was wir jetzt hatten, das war ein Beispiel aus der Zeit, als ich noch nicht selbstständig war. Das zweite Beispiel ist jetzt aus dieser Zeit, wo ich schon selbstständig war. Und das ist nur insofern relevant jetzt bei der Erwähnung, weil ich mir bei der Selbstständigkeitsarbeit sehr viel Zeit nehme für den Befund. Also für mich ist der Befund eine ganz wichtige Sache, so das Ding. Weil nur wenn du die Person wirklich rundum kennst von den körperlichen Gegebenheiten, aber auch von den sozialen Elementen und auch von der derzeitigen Lebenssituation, der vergangenen Lebenssituation, den ganzen Diagnosen und so, dann kannst du natürlich auch, sagen wir mal, optimal, es kann immer sein, dass man mal vielleicht doch was nicht auf dem Schirm hat, aber dass man optimalerweise die Person so ganzheitlich wie möglich kennt und dann demzufolge da auch ansetzen kann, damit man überhaupt sieht, aus welcher Ecke das kommt.
Ja.
Und
das ist bei uns nebenbei ähnlich. Also vor Therapiebeginn, dass immer eine möglichst umfangreiche Anamnese erhoben wird, wo wir versuchen, alle möglichen Bereiche, die in irgendeiner Form relevant sein könnten, dafür die Person kennenzulernen, aber auch für das, was die Person zu uns führt, eben zu erheben, um dann möglichst ein ganzheitliches Bild zu kriegen von Anfang an, soweit das geht.
Genau. Und das ist ja auch wichtig, wird auch in der Physio ebenso vermittelt. Das Problem ist nur, man hat halt ja, so diese von der Krankenkasse war das 15 bis 20 Minuten Behandlungszeit, ne, die man so hat, und das beinhaltet halt alles, ne, so Begrüßung, hoffen, dass der Patient nicht zu spät kommt, Befundaufnahme, Patient zieht sich aus, hoffentlich muss er nicht nochmal auf Toilette, ne, und dann gleichzeitig, dass man ja irgendwie behandelt,
echt
Übung
wenig
mitgibt,
ist, ne?
das
Also,
ist sehr
das
wenig
ist.
Zeit, ja. Und das Problem ist, es gibt einfach Leute, bei denen ist es wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und denen mal zuhört, weil vielleicht wurde denen so lange nicht zugehört, dass das schon bei denen im System drin ist. Und wenn dann mal wirklich mal ein Persönchen kommt, welches denen wirklich zuhört, da kommt auf einmal so viel manchmal aus denen raus, was sie vielleicht nicht mal ihren engsten Vertrauten gesagt haben. Und zurückkommt auf diese Frau. Der Befund, also man hat ja über die Jahre so einen kleinen Blick oder so ein bisschen Gefühl, sag ich mal, auch ist ja einfach auch ein bisschen erfahrungsbasiert, ne? Also einerseits, was man sich beibringt durch Studium, Selbststudium oder durch Weiterbildung oder was man halt ja so im Gespräch, in der Arbeit mit Menschen einfach so lernt. Da kommt natürlich dann auch so ein gewisser Erfahrungsschatz dazu über die Jahre, und dann fiel mir so auf, so okay. Ihre Wortformulierung finde ich sehr interessant, weil sie hat sehr viel immer gesprochen mit ich muss dies machen, ich muss doch durchhalten, ich muss doch in diese, ich muss doch dahin und ich muss doch da noch ehrenamtlich arbeiten, ich muss doch den Leuten da helfen, ne? Sowas. Und ja, dann habe ich halt so gefragt, wer sagt das? Wer sagt, dass sie das müssen? Und dann war da erstmal eine lange Pause. Und dann hat man richtig gesehen, wie das Konstrukt zusammenbrach und sie dann so war, meine Eltern. Und das war eine Person, die schon im Rentenalter war. Ne, die hatte quasi, die war nicht mehr im Berufsleben tätig, aber sie hatte sich sehr viel immer aufgehalst, könnte man sagen. Meine ich nicht böse, sie war, also es ist eine sehr wunderbare Person, ne? Aber sie hat sich sehr viel Aufgaben immer gemacht und Stress. Und im Endeffekt kamen wir dann über diese Frage dazu. Da brauchte ich auch gar nicht viel sagen. Im Endeffekt ist es auch interessant, was, wenn man den Leuten die Zeit gibt oder die Aufmerksamkeit, was auch alles von alleine aus denen rauskommt oder wie viel die dann selbst auch wissen oder erfahren können, was natürlich viel wertvoller ist als alles, was ich denen irgendwie oder du denen in den Mund legen würde, ne? Und das ist ja auch viel einprägsamer, wahrer, und
Also
jedenfalls,
das Zuhören, was da eigentlich schon heilt, ne?
ja, auf jeden Fall. Ich meine, im Endeffekt würde ich behaupten, wir alle wollen ja irgendwie gesehen werden, angenommen werden. Und es gibt halt viele Leute, die dieses Gefühl vielleicht ihr Leben lang noch nicht hatten. Und es kann wirklich sein, und das muss, egal wer es ist, eine einzige Person, die dich wirklich komplett sieht, annimmt, das kann so viel in den Menschen auslösen, das ist der Wahnsinn. Und jedenfalls war es dann so, dass wir, ja, dann gesprächstechnisch darüber geredet hatten. Also in dem Fall war das dann so, dass die Befundzeit, sagen wir mal, überdurchschnittlich lang war. Also weil, also es ist halt Befund und Behandlung, ne? Aber ist jetzt nicht so, dass die Behandlung kurz war, aber ich habe so gemerkt, jo, das ist jetzt verdammt wichtig. Und ja, das war dann so, dass sie dann selbst alles rekonstruieren konnte. Und dann gab es halt auch die Behandlung etc. Und es war aber so, dass ihre 15, also es ging ihr beim nächsten Mal dann schon wesentlich besser. Und dann hatte sie noch einen zweiten Termin, und ihre 15 Jahre an Beschwerden, die waren dann weg. Und in diesem Fall, auch wenn ich jetzt sagen könnte, ja, war natürlich auch super, was ich behandlungstechnisch gemacht habe. Ist das so? Und ich würde auch sagen, dass ich da schon ganz gut Sachen gemacht habe, aber das Reden. Das war der Aspekt, da bin ich mir 100% sicher. Und sie aber auch, das war das, was ihre Beschwerden gelöst hat. Denn sie hat festgestellt, wow, das mit dem Entspannen, das kann ja gar nicht gehen. Also es kann ja gar nicht gehen, dass sie einfach mal Ruhe hat und nicht angespannt ist, wenn sie sich ja ständig diesen Druck macht. Und das kam halt basierend auf zwei sehr dominanten Eltern damals, also beide Elternteile, die eine extrem hohe Erwartungshaltung an sich selbst hatten und auch an sie hatten, so nach dem Motto, ne, so sagen wir mal, so ein, dass das erwartet wird, dass sie halt einfach immer funktioniert, perfekt alles hinkriegt und so, ne? Also die Eltern hatten sich quasi kein einfaches Leben gemacht und ihre Tochter auch nicht. Und die hat das bis ins höhere Alter dann auch mitgetragen. Aber dadurch, dass ihr das dann auffiel, konnte sie dann daran arbeiten. Natürlich ist es so, dass kam auch immer, also das ist jetzt so ungefähr, 3 Jahre her, als ich sie das erste Mal hatte. Und die mal hier und da, auch mal auch streckenweise wegen anderen Sachen, weil sie einfach einmal hingefallen ist oder so, kommt sie dann wieder. Also es ist jetzt nicht, dass sie oft kommt, ne? Aber wenn, dann quatschen wir natürlich und haben ein Update. Und sie hatte gemeint, was natürlich auch klar ist, also es, ne, also es geht besser, aber sie merkt, dass dieses Muster in ihr immer noch so drin ist mit diesem ich muss dies und aber sie hat diese Achtsamkeit dafür. Und dass sie das natürlich lernt, dauert, weil ich meine, sie ist natürlich, in ihrem Langzeitgedächtnis ist eingespeichert, dass sie halt performen muss, ne? Und das geht auch nicht so schnell raus. Wir neigen natürlich dazu, in unsere alten Muster wieder zurückzugehen. Das ist ganz klar.
Ja.
Ich meine, wir Menschen, wir funktionieren ja auch, unser Gehirn funktioniert auf Automatismen.
Ja.
Würden wir jedes Mal, egal was wir machen, darüber nachdenken wollen, das wäre sehr ineffizient. Und deswegen ist das ja so, dass unser Körper und Gehirn, das basiert einfach viel auf Automatismen.
Ja.
Und ja, ihrem Magen ging es dann wesentlich besser. Also auch, ne? Der hat sich kaum noch gemeldet. Und ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ihr Parasympathikus, also ihr Nervensystem, welches für Regeneration und Entspannung ist, einfach mal aktiver sein durfte. Denn es gibt ja, ich glaube, das ist in der Psychologie auch ziemlich bekannt, ne? So mit Sympathikus, Parasympathikus.
Ja, das wissen wir. Aber vielleicht ist es trotzdem gut, das mal zu erklären, weil ich finde das ein ganz wichtiges Prinzip. Also der aktivierende Sympathikus, der quasi deaktivierende oder beruhigende Parasympathikus.
Genau.
Magst du dazu was sagen?
Können wir machen. Genau, also es gibt so das parasympathische Nervensystem und das sympathische, das ist jetzt einfach nur ein Oberbegriff, ne? Also es gibt quasi verschiedene Anteile, die dazugehören. Also es ist jetzt nicht nur quasi ein Nerv, nur um ganz kurz einen Überblick zu machen. Beispielsweise haben wir parasympathische Nerven im Gehirnbereich wir haben aber gleichzeitig auch unten im Sakrum, so Höhe 2. bis 4. Sakralwirbel haben wir auch. Nicht ganz so relevant wie die da oben, aber Kerne. Also es ist jetzt nicht quasi nur so ein Ding, das ist einfach ein Oberbegriff für verschiedene. Und ja, der Parasympathikus, der ist derjenige, der für, wie die in Englisch immer gerne sagen, Rest and Digest ist, also Ruhen und Verdauung. Sprich, da kann man sich so vorstellen, wenn so eine schnurrende Katze vorm Kamin liegt, und das ist so quasi der Parasympathikus ist aktiv. Der ist auch sehr wichtig und arbeitet auch, wenn wir schlafen in der Nacht auf Hochtouren, weshalb auch unter anderem neben anderen Aspekten das so wichtig ist, dass der Schlaf gut funktioniert und über die Runden geht, weil wir regenerieren uns über dieses Nervensystem. Und das ist natürlich wichtig, weil ansonsten, kann man sagen, dass die Gesundheit relativ schnell den Bach runtergeht und das Immunsystem auch geschwächter ist. Und auch die Verdauungsorgane, die schwurbeln halt munter vor sich hin und bewegen sich, wenn der Parasympathikus aktiv ist. Weil wenn wir jetzt als Gegenpol mit dem Sympathikus, der eher ein anspannendes und aktivierendes System ist.
Fight or flight.
Genau, fight or flight. Der ist halt eher dafür da, Kampf oder Flucht. Also wenn es ums Extreme geht. Und der hat halt auch seine Berechtigung. Nehmen wir mal an, wir müssen halt wirklich aus einem brennenden Haus gerade fliehen. Dann macht das nicht so viel Sinn, dass wir uns jetzt Gedanken machen um unseren Stuhl, der jetzt entlassen werden möchte aus dem Darm. Sondern das fährt der Körper dann in diesem Moment zurück. Und der sagt halt, yo, spann deine Muskeln an. Der weitet die Pupillen, damit du dann halt einen besseren Lichteinfall hast, damit du auch eine schärfere in diesem Moment Optik hast, dass du Fluchtwege, was auch immer, gerade im Weg hast. Die Muskulatur, die kannst du richtig gut auf Vorspannung bringen und explodieren lassen, weil du musst dich retten. Deine Herzfrequenz geht hoch, deine Atemfrequenz erhöht sich, die Bronchien gehen weit. Und also ja, das ist ein System, das auf jeden Fall auch seine Berechtigung hat. Also nicht zu verteufeln, weil wird ja auch manchmal so ein bisschen
überlebenswichtig, ne?
Überlebenswichtig, genau. Und vor allem damals, heutzutage natürlich immer noch, würde ich sagen, je nach Situation, aber vor allem damals, als wir jetzt nicht so dieses angenehme Leben mit überdachtem Haus und so hatten, ne? Und ja, jetzt kommen wir aber dazu, dass dieses System bei vielen Leuten leider so daueraktiviert ist. Weil die Sache ist, wenn der Sympathikus aktiv ist, dann schüttet die Nebennierenrinde einen ordentlichen Batzen so an Adrenalin, Noradrenalin beispielsweise aus. Und ja, wenn man so diese Hormone, die, ich hatte mal einen Dozenten, der hat immer gerne gesagt, Hormone sind ein Teufelzeug, weil die können halt fantastische Sachen bewirken, aber gleichzeitig auch den Körper oder Emotionen zugrunde gehen lassen, dramaturgisch dargestellt. Und die Dosis macht's natürlich. Und ja, also hat seine Berechtigung, vor allem für extreme Situationen. Jetzt kommen wir aber zu diesem folgenden Problem. Wir haben Situationen dieser Tage, die es so lange Zeit in unserer Evolutionsgeschichte nicht gab. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Architekt sitzt vielleicht an einem Plan und arbeitet ihn gerade aus. Jetzt kommt der Chef und sagt, das muss bis Montag fertig sein, Deadline. Person fühlt sich gestresst und der Körper reagiert mit Fight or Flight. Aber die Sache ist, wir sind in einer Situation, wo du wahrscheinlich nicht dem Chef eine rüberhaust, aber gleichzeitig auch nicht schreien und vor dem Arbeitsplatz weg kannst.
Ja, ja.
Genau. Und das ist so, dass wir, also das System, das reagiert immer noch so, wie es halt, ja, auf lange Zeit einfach geprägt wurde. Aber wir haben viele Situationen heutzutage, die, sagen wir mal, wo diese Reaktion vielleicht ein bisschen fehl am Platz ist.
Ja.
Und im Falle von dieser Frau, um jetzt diesen kurzen oder sagen wir eher längeren Ausschwenker nochmal zu rechtfertigen. Also es ging quasi um Magen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass der Parasympathikus wichtig ist, dass diese ganzen Magen-Darm-Strukturen munter arbeiten können. Und ja, in ihrem Fall war das so, dadurch, dass sie sich dann so viel selbst unter Druck gesetzt hat und gestresst hat, ist das halt so, dass bei ihr der Sympathikus immer sehr gefeuert hat. Und der Parasympathikus nicht genügend aktiv war, weil der Sympathikus, ne, der war zu aktiv. Und die Sache ist, wenn man dann in so einem, je länger man auch in so einem nicht nur muskulären Korsett ist, das die ganze Zeit unter Anspannung ist, sondern auch in so einem hormonellen Milieu, sag ich mal, das immer gepolt ist. Die Sache ist ja, je länger man auch in so einem Stressmuster auch hormonell drin ist, sorgt das auch dafür, dass man nun mal dann generell auch natürlich auf dieser Ebene auch schwieriger wieder rauskommt, weil diese Hormone, die machen ja auch was mit dem Gemütszustand. Und gleichzeitig kann auch dann der Gemütszustand was wieder mit dem Muskelspannungszustand machen. Und der Muskelspannungszustand kann nochmal wieder den Gemütszustand und die beeinflussen. Und auch Gemütszustände, wissen wir, können Hormone beeinflussen. Und, und so hat man dann einen ganz schönen bunten Salat am Ende, aus dem es, wenn man länger drin ist, gar nicht so leicht ist, selbst rauszukommen. Und ja, in ihrem Fall war das dann so. Und ihr Magen, der konnte jetzt einfach wieder besser verdauen, weil dadurch, dass er der nicht so aktiv arbeiten konnte, weil er unterversorgt war. Es ist auch so, dass längerfristig, wenn der Sympathikus sehr aktiv ist, werden auch die Schleimhäute weniger durchblutet und deswegen kann es auch sein, dass selbst Stress über längere Zeit auch die Augen- und die Nasenschleimhaut trocken machen kann und auch die Magenschleimhaut wird weniger durchblutet und das kann dann alles auch langfristig, wir reden hier natürlich langfristig, ist nicht so, wenn man jetzt ein bisschen Stress hat, dass man sofort, ne, also der Körper kann schon viel ab, der Mensch kann viel ab. mit der Magenschleimhaut, genau, dass die dann zum Beispiel auch anfälliger sein kann auf Dauer, weil ja die Säure, ne, die Magensäure ja auch nicht ohne ist von ihrer Wirkung. Und wenn dann die Magenschleimhaut nicht so gut durchblutet ist, dass dann da auch Schäden langfristiger auftreten können, was zum Glück aber in ihrem Fall nicht so war.
Ja. Ich finde das ganz spannend. Ich dachte so, jetzt psychotherapeutisch würde man jetzt bei dieser Person, bei dieser Patientin davon sprechen, dass die diese, dass sie elterliche Gebote in sich internalisiert hat. Also dieses ich muss, ich muss, ich muss. Und dass so diese Loslösung, die da passiert ist, durch das, was du auch angeboten hast, nur durch den Raum, den du angeboten hast, dass das zu einer Beruhigung führen konnte. Also, dass quasi der Sympathikus beruhigt wurde durch die Beziehung, die du ihr angeboten hast, oder durch den Raum.
Ja,
Das finde ich ganz, ganz eindrucksvoll.
und in ihrem Fall auch die Selbstarbeit. Also sie war bestrebt, dass das einfach aufhört. Und sie hat auch sich selbst begutachtet. Also sie war auch bereit, die Frau hatte Lust auf Änderungen. Und sie hat sich selbst viel, also ja, das hat viel, sehr, sehr viel gemacht, was du gesagt hast, ne? Dass ich würde sagen, in ihrem Fall so wahrscheinlich tatsächlich den Großteil und das und die letzten Schrauben, da hat sie sehr viel selbst gedreht. Also auch, wie gesagt, hat sie mega gut gemacht. Vor allem, weil sie ja so lange in dem Muster drinne war, ist es auch nicht leicht, da rauszukommen. Und das fand ich sehr gut. Sie hatte mir auch gesagt, sie hatte sich bei einer Sache angemeldet. Und das wäre dann was gewesen, wo sie dann auch so einige Tage nicht in Berlin wäre. Und dann war sie nachher so, ey, weißt du was, ich habe mich da einfach abgemeldet. Ich habe einfach gemerkt, ich habe keinen Bock. Das war schon wieder so ein Ding. Ich dachte, ich muss das machen, aber muss ich gar nicht. Und dann habe ich nur so, ge habe ich so angeguckt, Daumen hoch gemacht und gesagt, yes, du hast es raus, weiter so. Ja.
Ich dachte, das, was du da auch ansprichst, so dieses auch den Teil quasi, den die Patientin selber gemacht hat. Ich würde es auch so interpretieren, wie natürlich hat sie selber diese Arbeit gemacht, aber du hast ihr halt den Raum gegeben, den sie quasi gebraucht hat, um diese Arbeit auch machen zu können. Weil das ist, stelle ich mir vor, also in der Psychotherapie ein ganz wichtiger, ganz entscheidender Punkt, der auch notwendig ist, der, also sicherlich in allen, auch Physiotherapie, in jeder Behandlungsform, sage ich mal, sicherlich entscheidend ist, nämlich dass, egal wie wir uns anstrengen, es braucht den Willen und den Antrieb von unserem Gegenüber, also vom Patient oder von der Patientin. Und was wir halt tun können, ist den Raum dafür bereitstellen. Sei es auf psychischer Ebene, sei es auf physischer Ebene, aber so oder so ja auch auf beziehungstechnischer Ebene. Also auf was du ja beschreibst, ist ja auch ein Beziehungsangebot, was du ihr gemacht hast durch den Raum, durch das Zuhören. Und das konnte sie wunderbar nutzen anscheinend.
Ja, das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich ein Thema, wo man auch unendlich lange, finde ich, drüber erzählen kann. Weil ja, es ist auch wirklich irre, was für Sachen körperlich geschehen können, einfach nur durch dieses Raum geben, annehmen und dass so hartnäckige Beschwerden dann einfach weggehen können, so auch relativ schnell. Das ist wow.
Und ich finde aber auch auf der anderen Seite, wie so körperliche Reaktionen, die durch solche Themen ausgelöst werden, die ja per se erstmal normal sind, also die körperlichen Reaktionen meine ich, dass auch die aus so einer Balance geraten können. Und wenn das passiert, dass das eine ganz eigene auch Zerstörungskraft entwickelt. Das finde ich auch mal wieder auf eine dramatische Art eindrucksvoll. Ich musste so also an zwei Sachen denken. Zum einen, es gibt die, also zum anderen die Stresstheorie von Hans Selye, der gesagt hat, dass so anhaltender und rasch oder rasch wiederkehrender chronischer Stress führt zu einer dauerhaften inneren Anspannung, die wiederum zu psychischer und körperlicher Erkrankung führt oder die zumindest begünstigt. Also, dass so ein chronischer Stress wirklich die inneren Energiereserven, also auch für die körperlichen Energiereserven aufbraucht, die Anpassungsfähigkeit daran irgendwann erschöpft ist und wir einfach wirklich einen Schaden nehmen.
Und das Stress natürlich wesentlich schneller als Eustress.
Richtig, ja, richtig. Magst du noch mal kurz den Unterschied erklären?
Oh
Das
la la.
weiß
Genau,
wahrscheinlich auch nicht jeder.
ganz platt gesagt quasi, der Stress ist ja der, der auch, würde ich sagen, als negativ empfunden wird. Und Eustress kann ein positiver Stress sein, den man ja sogar mag oder feiert. Also sagen wir mal folgendes Beispiel. Ich nehme mal ein tatsächlich Beispiel wieder aus dem Beruf. Also ich habe jetzt gerade eine Person vor Augen direkt, die da gerade gut reinpasst.
Übrigens
Es
auch
gibt.
anonymisiert und abgewandelt, nur
Ja,
nochmal so als Info zu dem, was wir sagen.
klar. Ja, ein gewisser Herr, der sehr viele Stunden, ohne Übertreibung, den ganzen Tag von Montag bis Freitag immer durchgeklotzt hat. Und dieser Herr hat relativ spät erst Erscheinungen in seinem Körper gehabt, so gar nicht so weit von der Rente weg, wo sein Körper so gesagt hat, wupp, jetzt geht's gar nicht mehr. Und jeder in seinem Umfeld hat sich mal gefragt, wie kann dieser Typ das so durchhalten, dieses Arbeitspensum? Und wir kamen dann darauf, ja, das war seine Leidenschaft. Die Sache ist, auch seine Tochter hat gesagt, hey, wenn dieser, sie hat ihn selbst gefragt, wie ist das, wenn er aufhören würde, also wenn er jetzt in Rente wäre, würde er diesen Job auch als Hobby weitermachen? Weil es ging auch darum, rauszufinden, ob es irgendwie so ein Ding war mit, dass da irgendwas Verdrängtes oder Verstecktes war, ne? Dass er dann vielleicht denkt, ne? Also das so denkt vielleicht oder auch wie bei der anderen Frau, dieses, ich muss das machen oder so. Aber er meinte so, ja, ist geil, ist einfach geil. Und dann ist das so, es war schon trotzdem schön, ne? Also auch Eustress kann irgendwann zu viel sein, wenn man dem Körper keine Pause gönnt. Allerdings, weshalb ich jetzt tatsächlich mit dem Eustress anfing, Distress hätte sein können, dass er nicht erst kurz vor der Rente seinem Körper sagt, ey Junge, jetzt mach mal eine Pause, sondern dass er das vielleicht schon nach spätestens 3 Jahren Berufsleben gehabt hätte. Bei weniger Stunden an Arbeit. Distress quasi negativ, also dass das für ihn ein negativer Stress ist, ne? Und was da auch alles nun mal innerlich dran gekoppelt ist an Emotionen etc. Weil da ist es ja so, okay, das macht dann auch wieder was mit dem Körper und es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn es jetzt Distress wäre, dass du dann einfach lernst vielleicht, in Anführungsstrichen, das besser zu managen, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem nach wie vor Distress. Und dann ist es eigentlich auch nur eine gewisse Mechanisierung, Robotisierung, würde ich sagen, die man sich selbst zufügt und dann kann man es vielleicht ein paar Jahre länger durchhalten. Aber das Ergebnis wird wahrscheinlich auch trotzdem nicht optimal sein, was da am Ende rauskommt.
Trotzdem haben wir Grenzen in uns und Limits.
Yep.
Aber ich finde es auch spannend, was du sagst. Also, das ist ja auch nochmal so ganz eindrucksvoll deutlich der Unterschied in unserer Bewertung, ne? Also, Eustress hat ja auch was mit Bewertung zu tun, ne? Das, was wir machen, wie wir das bewerten, ob wir das als sinnhaft erleben zum Beispiel,
Ja.
diesen Stress dann auch einfach als nicht so schlimm erleben.
Genau, wir
Jetzt.
brauchen ja auch einen gewissen. Oh, sorry fürs
Nee, sag ruhig weiter, ja.
Unterbrechen. Okay. Genau, wir brauchen ja auch ein bisschen. Und ich würde sagen, da ist so auch diese gesunde Balance, dass wir halt beides zu einem gewissen Rahmen haben. Ich meine, die Sache ist, es ist ja auch ein gewisses Level an Stress, wenn du jetzt vielleicht, sagen wir mal, auf Dauer für den Körper, wenn du jetzt eine längere Wandertour machst oder mal einen Berg hoch oder so. Aber trotzdem fühlt sich halt mega geil, ne?
Oder
Dann,
einen Podcast
und.
produzierst.
Genau. Und die Sache ist, ich würde sagen, wir brauchen das auch beides ein Stück weit. Einerseits sorgt es dafür, ein gewisser Stress hier und da sorgt dafür, dass wir auch körperlich erhalten bleiben. Ich meine, Sport, Bewegungsübung ist auch in Anführungsstrichen diese Sparte, aber wenn wir unseren Körper nicht benutzen, dann schwächt er halt ab und wir werden schlaffer Sack, ne? Und antriebslos und gleichzeitig zu viel sorgt aber auch dafür, dass das Konstrukt irgendwann sagt, ey, ich kann nicht mehr, Pause, bitte. Und wenn es nicht mehr geht, zwingt dich der Körper halt dazu. Also ja,
Richtig.
die gesunde Balance ist wie so immer, die Dosis macht das Gift.
Und ich glaube, was ich auch hinzufügen würde, auch seelisch für uns ist es, glaube ich, ein ganz wichtiges Gefühl zu merken, da ist was, was schwer bewegbar ist, da ist ein Berg quasi vor uns, da ist etwas, eine schwierige Aufgabe, aber ich kann diese Aufgabe bewältigen.
Tja, und das macht, wenn je mehr öfter du solche Erfahrungen machst, das macht auch was mit dir also mit deiner ganzen Persönlichkeitsentwicklung und wie du das Leben generell managen kannst, ja.
Absolut. Mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen zum Distress, also ein bisschen so ein gegenteiliges Beispiel zu dem, was du gerade gesagt hast von dem Mann, der.
Distressbeispiele gibt es natürlich unzählige. Deswegen fand ich gerade das
Klar.
ganz interessant als Kontra, also mal als andere Version. Ja.
Mir ist ein Fall eingefallen von einem Mann, den ich kennengelernt habe, der nach ungefähr 50 Jahren Arbeit, also ziemlich durchgearbeitet, ein nervöses Zittern entwickelt hat und Ängste. Und dann viele Ärzte besucht hat und eine ganze Arzt-Odyssee hinter sich hatte. Es gab nie einen Befund dafür. Und er fing an, für eine Frührente zu kämpfen. Und das ging so weit, dass er für diese Frührente eine psychologische Einschätzung brauchte, so dann auch zu mir in Therapie gekommen ist, weil es darum ging zu schauen, was ist da eigentlich jetzt los, was plagt diesen Mann. Und wir konnten in der Therapie erarbeiten, dass er eben einfach durch diese 50 Jahre harte Arbeit aufgebraucht war. Und vereinfacht gesagt, nicht mehr wollte, aber innerlich sich das aber auch überhaupt nicht hat zugestehen können, dass er nicht mehr wollte.
Klassiker.
Der Körper hat ausgedrückt, dass er eigentlich nicht mehr arbeiten wollte, aber sein Über-Ich, sein Gewissen hat gesagt, nein, du arbeitest weiter. Es kann nicht sein, dass du in Frührente gehst. Das war nicht mit seinem Selbstbild vereinbar. Und als wir es aber in der Therapie geschafft haben, dieses Gebot aufzuweichen, so ein bisschen wie bei deiner Patientin vorhin mit den elterlichen Geboten, als das lockerer wurde und wir das anerkennen konnten und er sich erlauben konnte, als Ergebnis davon in Rente zu gehen, da verschwanden die Symptome. Also die Bewusstmachung und die Akzeptanz von diesem Wunsch, ja, und davon sich rausnehmen, ja, zu dürfen, also ja, auch Nein, ja, sagen zu dürfen, so wie bei deiner Patientin vorhin, und damit aber auch akzeptiert und gewertschätzt zu werden, also eben auch von mir in unserer Beziehung zusammen, das löste den Konflikt. Und hier ging es, also in dieser Therapie ging es dann eben nicht um eine Wiederherstellung der Arbeitskraft, was sicherlich von außen gewünscht war, sondern es ging darum, sich mit diesem Teil bewusst zu identifizieren, der nicht mehr arbeiten wollte, der einfach auch 50 Jahre gearbeitet hat und fertig war, und sich das zu erlauben. Und durch diese Bewusstmachung konnte der Patient eine bewusste Entscheidung treffen und diese innere Anspannung wurde aufgelöst. Und wie gesagt, die Symptome waren dann weg.
Dieses Gebot, das er sich selbst aufgelegt hatte, kam ja auch darauf, wo das herkam, oder war das nicht nötig und es ging auch so?
Grob gesagt ging es auch da um elterliche Gebote. Also es war auch ähnlich. Es war sehr in der Identität dieses Mannes verankert, ein Mensch zu sein, der stark ist, der durchhält, der eben auch nicht faul ist, aber auch sich selber nicht zu viel gönnt, also auch sehr genügsam ist und der eigentlich eine große Angst davor hatte, zu entspannen oder mal loszulassen, weil dahinter auch eine Angst war, wenn er mal loslässt, dann geht direkt die ganze Leistungsfähigkeit verloren. Und diese Leistungsfähigkeit wiederum war geknüpft an den Erhalt von Beziehungen. Also er hat früh durch seine Eltern gelernt, nur wenn du leistest, sage ich jetzt mal so ein bisschen übergeneralisiert, nur dann mögen wir dich, nur dann bleibt die Beziehung erhalten. Also hat er eben internalisiert, er muss Leistung bringen und er darf nicht zur Last fallen, er muss sehr genügsam sein, darf sich nicht beschweren und entsprechend eben auch nicht Nein sagen. Und das hat er den Hauptteil seines Lebens eben auch gemacht, bis er irgendwann nicht mehr konnte, bis die Symptome entstanden sind, weil dann doch innerlich der Widerstand größer wurde, aber dieser Widerstand eben auch einfach nicht gehört werden durfte. Bis es dann eben in der Therapie anders war. Da durfte es dann doch gehört werden. Und das hat es verändert. Also wir sprechen da auch von Konversion, wenn so ein Symptom so einen Symbolcharakter hat. Also dieses Zittern, diese Ängste haben eigentlich den Widerstand in ihm ausgedrückt. Also die standen für etwas. Und das aufzulösen, das zu erkennen, hat dann eben auch das Symptom erledigt, weil es einfach nicht mehr notwendig war.
Dein Beispiel, welches du gerade genannt hast, es ist ja auch der Wahnsinn, wie oft dieses Beispiel vorkommt und trotzdem, wie viele Leute das nicht auf dem Schirm haben, weil da auch so subtile Sachen dranhängen können, die man selbst gar nicht unbedingt auf dem Schirm hat, ne? Ich sag mal, ein klassisches Beispiel, was mir da sofort einfällt immer, ist, dass die Art, wie du behandelt wirst, wenn die davon abhängig ist, was für Schulnoten du nach Hause bringst. Das ist halt so eine Sache.
Also jetzt würde ich sagen, Elternsicht, Klassiker.
Ja, genau, Klassiker. Elternsicht, Eltern haben vielleicht sogar einen guten Grundgedanken. Sie haben den Grundgedanken, ich möchte, dass mein Kind später viel Potenzial auf dem Arbeitsmarkt hat. Ich möchte, dass es finanziell gut versorgt ist. Ich möchte, dass es dem Kind gut geht. Und zum Beispiel wird das dann über diesen Aspekt so gesehen, dass das ein wichtiger Aspekt ist, über den das definiert wird. Elternteil hat ihr oder beide haben jetzt aber nicht vielleicht so sagen wir mal auf dem Schirm, was die damit verursachen können. Und Verhalten, ne, ihr Verhalten passt sich halt so nach dem Motto Belohnung und Bestrafungssystem mäßig danach an, was für Noten das Kind nach Hause bringt. Und auch so ein Beispiel kann dann dafür sorgen, alleine darauf basierend, dass man dann später einen Erwachsenen hat, der auch denkt, hey, ich bin nur was wert, wenn ich was leiste und auch so eine ähnliche Geschichte dann wie dein gerade genanntes Beispiel hat. Und das kann sich dann selbst auf das Kind von diesem Person, wenn sie eins hat, auch niederschlagen, falls die gleiche Verhaltensweise genutzt wird, ne? Und bis dann irgendjemand mal den Zirkel durchbricht.
Ja,
Ja.
genau. Und das, genau, das ist, es wiederholt sich, bis irgendjemand den Zirkel
Ja,
durchbricht.
ja.
Ja, richtig. Und eine Art von Stress, die ich auch ganz wichtig finde, hier in diesem Zusammenhang zu erwähnen, ist traumatischer Stress, also eine traumatische Stressbelastung. Kurz zur Erklärung, im Gegensatz zu, ich nenne es jetzt mal, normalem Stress, der irgendwann auch wieder nachlässt, ist traumatischer Stress das Ergebnis von etwas, was für den Betroffenen subjektiv nicht bewältigbar war. Und was auch heute noch nicht als abgeschlossen erlebt wird. Also eine Erfahrung, die total überfordert hat, die hochgradig bedrohend war und die nicht so verarbeitet werden konnte, dass die als erledigt abgespeichert wurde. Das heißt, diese Erfahrung, die wirkt bis heute in der Person nach und kann aber nicht der Vergangenheit zugeordnet werden. Und so kommt die in bestimmten Momenten immer wieder hoch, wird durch Assoziation ausgelöst, also die Person erlebt was im Alltag und durch etwas, was passiert, entsteht eine Verbindung zu diesem frühen, schlimmen Erleben. Dadurch kommt das wieder hoch. Man sagt auch, es wird getriggert. Und wenn dieses Erleben wieder hochkommt, dann ist auch der Stress wieder da. Und das ist ein chronischer Stress. Das Erleben ist, wie gesagt, dann so, als würde dieses schlimme Erlebnis von damals jetzt wieder passieren, als wäre es eben nicht abgeschlossen, sondern es ist wieder da, es ist wieder aktuell. Und solche Traumata können das Nervensystem in einen dauerhaften Zustand von Alarmbereitschaft versetzen. Also der Sympathikus, der quasi konstant feuert. Und das Gehirn kann nicht verarbeiten, dass diese Gefahr vorbei ist. Und so ein traumatischer Stress,
Ja.
eben im Vergleich zum normalen Stress, wie gesagt, hat die Eigenschaft, dass der sich eben nicht erledigt. Der bleibt konstant da und kommt immer wieder.
Vor allem, wenn man da gar keine Person auch irgendwie an die Hand hat, die sich damit auskennt, oder man selbst zufällig ganz, ganz viel Erfahrung damit hat, oder halt, naja, bestenfalls mit einem Therapeuten nun mal gerade zu
Ja.
tun hat, ist das halt auch echt eine sehr komplizierte Kiste, weil nehmen wir mal das Beispiel, wir hatten schon mal kurz davor darüber gesprochen. Ich hatte ja vor kurzem ein Beispiel, das sehr da reingeht in diese Ecke. Wenn du jetzt gerade akut da sitzt und du weißt sogar, es ist gerade alles okay, aber dein Körper signalisiert dir, du bist in Todesgefahr. Du bist in Todesgefahr. Und du hast diesen Modus von damals noch drinne, als du ein Kind warst. Und es ist so, also da alleine rauszukommen, ist sehr schwer und auch oft
Ja.
vielleicht nicht empfehlenswert, dass man auf jeden Fall, dass man da halt Hilfe hat. Und ich meine, das ist auch eine Sache, wenn man es nicht selbst erlebt hat, ist das schwierig, sich für Leute vorzustellen, weil
Das stimmt.
es ist nicht so, dass dann, sagen wir mal, vielleicht du jetzt einfach dich gerade fühlst, als ob du weinen möchtest oder als ob du dir jetzt gerade, sagen wir mal, vielleicht dich einfach ein bisschen schlecht fühlst. Nee, als Beispiel, das kann sein, dass du in diesem Moment, während du da gerade sitzt, absolutes Herzrasen hast. Du kannst nicht atmen. Dein ganzer Körper fühlt sich an, als ob du zerdrückt wirst, als ob dein Kopf explodiert. Das ist jetzt tatsächlich auch eine Praxisbeschreibung, die ich gerade bringe, ne? Also wie das wahrgenommen wurde von einer Person. Und dass dein Kopf explodiert, dass du dein ganzer Rücken ist so angespannt und verkrampft, dass du kannst dich überhaupt nicht entspannen. Du weißt gar nicht, welche Körperposition du einnimmst. Der ganze Körper fühlt sich unruhig und du weißt, dass das eine Erinnerung ist und die jetzt gerade zurückkam und trotzdem weißt du nicht, wie du das abstellen kannst. Du kannst nicht schlafen deswegen. Und das sorgt dafür, dass der Hormoncocktail nicht unbedingt besser wird.
Und das, Stress, sorry, wenn ich unterbreche, aber das ist sogar noch ein, sag ich mal, relativ guter Fall. Wenn es eine Person ist, die schon weiß, das, was gerade passiert, ist eine Erinnerung und die überhaupt schon Worte dafür hat, das ist schon weiter als viele Menschen erstmal sind, die sowas erleben, wo das sogar noch fehlt, die noch keine Worte dafür haben, die es noch gar nicht beschreiben können, noch wirklich gar nicht fassen können, wo komplett die sag ich mal, Grenzen fehlen, das irgendwie zu halten.
Yes, und ich meine, genau, das kann auch dieses andere Beispiel sein und das war häufiger, würde ich sagen, weil das andere setzt ja voraus, dass du schon Erfahrungen gesammelt hast, gewisse oder auch mit dir selbst, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Selbstarbeit schon viel geleistet hast. Das kann auch einfach sein, dass man einfach nur gerade dann mit Suizidgedanken geplagt ist und die nicht los wird.
Ja,
ne?
Ja, weil es so unaushaltbar ist, ja.
Ja.
Genau.
Und das ist sehr schwierig auch für das Umfeld, erstens zu verstehen und zweitens, die fühlen sich ja auch meist überfordert. Die wissen ja gar nicht, was kann ich tun, die können, die fühlen sich total hilflos. Und was leider auch sehr schade ist, das kann auch nicht selten Leute treffen, genau die, die immer funktioniert haben. Und leider gibt es dann auch dieses Kapitel hier und da, dass dann diese Leute, die auf einmal dann dieses, hey, der hat immer funktioniert, die können nicht kapieren, dass der gerade nicht funktioniert oder sie gerade nicht funktioniert. Und anstatt den Beistand zu leisten, entfernen sich vielleicht diese Leute sogar von dem. Weil das ist einfach so entgegen von allem, wie die Person vorher war, auch wenn es quasi nur eine Rolle war, die gespielt wurde und sie die richtige Person quasi nie voll kennengelernt haben. Und leider kann das selbst im Rahmen der Familie passieren, dass man dann erstmal in Anführungsstrichen weggecancelt wird, weil diese Leute sich dann einfach platt denken, hey, der hat gerade einen Sprung in der Schüssel und haben überhaupt keine Ahnung, was da eigentlich abgeht. Ja.
Weil du das gerade auch noch so ein bisschen angeschnitten hast, dass das Menschen, die so eine traumatische Stressbelastung haben, durch diese konstante Aktivierung vom Sympathikus, diese konstante Alarmreaktion, oft auch andere Erkrankungen mitbringen oder andere Schwierigkeiten mitbringen, sowas wie Aufmerksamkeitsprobleme, Schlafstörungen, diverse körperliche Probleme, Erkrankungen, die durch ein hohes Stresspensum entstehen, Gedächtnisprobleme und die dann auch verkannt werden darin, weil die dann eben mit solchen Schwierigkeiten eher vorstellig werden und auch da nicht erkannt wird, was eigentlich dahinter steckt. Und da kommen wir wieder zum Anfang, warum auch so eine gründliche Anamnese so unglaublich wichtig ist, ne? Und warum es so unglaublich wichtig ist, so eine Person kennenzulernen, damit wir als Behandelnde eben nicht das wiederholen, was du gerade aufgeführt hast, nämlich dieses, dass die Person sich wieder unverstanden und wieder isoliert fühlt, was ja nicht nur so ein Trauma noch verstärken kann oder auch retraumatisierend sein kann, wenn wieder diese Furcht auch noch bestätigt wird, abgewiesen zu werden, sondern was die Person eben auch einfach immer weiter in so eine Isolation reintreibt und so eine Symptomatik oder so eine innere Wunde einfach auch nochmal schlimmer macht und vertieft.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Gut, dann sind wir fertig für heute.
Der war gut. Ja, aber es ist, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, es ist einfach ein unglaublich faszinierendes Thema. Ja. Es ist wirklich, wirklich, man kann endlos darüber reden und ich finde es auch immer
hast
so.
Hast du bei dir selber mal was, also es ist, kommt mir gerade eine spannende Frage, hast du bei dir selber mal gemerkt, wo du, sag ich mal, körperlich reagierst und das vielleicht irgendwann gemerkt hast und du das dann zuordnen konntest zu einem, sag ich mal, seelischen Geschehen? Also wo du dir selber auf die Schliche gekommen bist mit einem psychosomatischen Zusammenhang?
Ja. Also da fallen mir auf jeden Fall mehr als ein Beispiel ein.
Magst du was erzählen davon?
Ja, warum nicht? Gerne. Und war auch auf jeden Fall ein guter Lernprozess, würde ich sagen, auch was das angeht. Einen Moment. Hier ist gerade kurz die Tür auf. Ich glaube, meine Frau will gerade was. Sorry. Ganz schnell, nur so eine halbe Minute.
Alles okay, schneid einfach raus. Alles gut, alles gut. Kein Stress.
Wieder da. Sie brauchte jetzt was, was im Zimmer hier drin ist. Ich dachte, ich habe schon alles rübergepackt.
Naja, alles gut. Kein Problem. Ja. Das ist ja der Vorteil bei sowas, das können wir alles rausschneiden.
Oh, oder Tinte stehen lassen, warum nicht?
Oder auch Tinte stehen lassen.
Warum nicht?
Mal gucken.
Warum
also wenn unsere Hörer das nachher mitbekommen, dann haben wir uns entschieden, das mit Humor zu nehmen und stehen zu lassen.
Ja, warum nicht? Warum nicht? Wir sind Menschen mit Fehlern und Macken oder Sachen, die wir vergessen. So, kommen wir zu deiner Frage.
Okay, ich glaube, jetzt lassen wir es drin. Jetzt lassen wir es drin. Ich entschieden.
Genau, wir wollen ja auch nicht, wir möchten uns ja auch nicht, würde ich sagen, wir wollen ja authentisch sein und wir wollen ja auch nicht irgendeine Rolle spielen, dass wir jetzt so perfekt sind. Ne? Haben wir doch gerade das passende Thema.
Das stimmt. Das war übrigens das letzte Mal, als ich hier einer Kollegin ein Gespräch geführt habe, ist auch noch gar nicht so lange her, da hatten wir die gleiche Erkenntnis, dass wir gesagt haben, ey, ab und zu gehen einfach auch Sachen schief, das ist okay, lass uns das einfach drin lassen oder lass uns das einfach mit ansprechen.
Ja.
Das ist doch so viel entspannter, wenn das sein darf.
Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Jetzt nur, dass das Timing nicht so war, dass wir dann vergessen, wie deine Ursprungsfrage war. Darauf möchte ich natürlich zurückkommen. Nicht, dass das nachher auf einmal untergeht. Mir fällt jetzt einfach spontan, also ich habe mehrere Beispiele, ne? Eins, was mir jetzt spontan als erstes anfällt, ist, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Mutter, würde ich sagen. Mhm. Also das war aber nicht immer so. Und es gab Zeiten, da fiel es mir irgendwann auf, dass immer, wenn ich sie besuchen gehe, dass ich so Bauchschmerzen so ein bisschen hatte, ne? Ist jetzt aber auch schon, wie gesagt, so einige Jahre her, ne? Aber
das, falls sie zuhört.
Genau, ja. Nee, sie weiß ja, alles schick. und ja, also ich hatte dann immer so Bauchschmerzen, wenn ich zu ihr bin. Oder irgendwie, also es war immer bauchlastig, ne? Also mal war es Bauchschmerzen oder mal habe ich mich so ein bisschen auch irgendwie auf einmal so antriebslos an dem Tag gefühlt, wenn ich wusste, dass ich sie besuche. Und dann, wenn ich so da bin, gefühlt, ja, irgendwie war mir so ein bisschen flau in der Bauchregion, ne? Und ja, es gab einfach viele Dinge, die, sagen wir mal, also es gab erstmal einen großen Eklat. Es gab einen Moment, wo dann so etwas forsch aus mir Sachen dann auf einmal rausgeplatzt sind. Und das hat sie auch erstmal kurzzeitig nicht gut aufgenommen. Aber dann hat man sich nur nach 3 Tagen gut zusammengerauft und dann kam es nie wieder. Also dann war es auch gut. Ne? Also es gab einfach so subtil Konflikte, die da einfach herrschten, die nicht benannt wurden, nicht angesprochen wurden. Ich würde auch sagen, definitiv mehr von meiner Seite. Ne? Als dass ich halt, sagen wir mal, sehr lang den Mund gehalten habe. Ich bin halt auch generell jetzt nicht so der konfliktfreudigste Mensch, um es blumig auszudrücken. Und also gleich,
ich erwähne nochmal, wir haben uns beim Kampfsport kennengelernt.
Ja, da können auch sanfte Gemüter unterwegs sein, die vielleicht ein bisschen Biss aufbauen müssen.
Das stimmt, ja, kann ich bestätigen.
Ja, also ich muss sagen, genau, ich mache ja als kleiner Abschweifer Brasilien Jiu-Jitsu mache ich ja, hatte ich ja den Kurs danach auch und da habe ich auch ein bisschen so gelernt, tatsächlich auch darüber. Auch wenn ich jetzt nicht sage, jeder soll, da muss sowas machen, ne? Aber das hat mir auf jeden Fall auch ein bisschen Biss gegeben. Ja, ja. Mhm. Und weil ich, ohne Witz, ich hatte am Anfang total Probleme, gegen jemanden zu kämpfen, weil ich will doch niemanden verletzen. Ja. Ich bin halt eher so, ja, so, ne? Und genau, aber die Bereitschaft ist, wenn dem so sein müsste, da und das macht auch was. Auch mit der eigenen Sicherheit, finde ich, auch mit der Ruhe anderen gegenüber.
Ja, und das kenne ich auch, ja.
Und ja, jetzt bin ich wieder abgeschweift und zur Mutti zurückzukommen. zur Mutti zurückzukommen, genau, dann hatten wir das behandelt. Das war so eine Sache, also ja, generell war ich extrem konfliktscheu, sagen wir mal. Es muss ja auch nicht immer ein Konflikt sein, aber für mich war damals immer so, ich konnte mich jetzt auch nicht, sagen wir mal, ich war ja wesentlich jünger als heutzutage, ich konnte mich auch nicht so gut artikulieren, wie ich es jetzt vielleicht heutzutage kann, ne? Und dann hätte ich Probleme gehabt, das irgendwie überhaupt anzusprechen, ohne dass es voll rüberkommt, ernst genommen wird, aber gleichzeitig, dass es irgendwie eine gewisse Ruhe mit sich bringt. Das hatte ich damals halt nicht, ne? Und bei mir gab es immer nur ruhiges Gewässer oder irgendwann die Explosion. Und das war dann so, dass ich deswegen das auch lange vermieden hatte. Aber dann gab es so diese, in Anführungsstrichen, Eskalation. Aber danach war es, wie gesagt, wesentlich besser. viel besser und über die Jahre viel besser geworden. Also wie ich ja schon meinte, wir haben ein sehr gutes Verhältnis mittlerweile und dieses flaue Bauchgefühl oder auch streckenweise Bauchschmerzen oder so, die kamen dann halt nie wieder im Rahmen mit meiner Mutter oder irgendwas. Jetzt, wenn ich so mit ihr zusammen bin, fühle ich mich einfach gut, finde das schön. Ja, the end.
Schön.
Ja.
Ja, ja.
Und ja, das war jetzt auch einfach so, weil ja, wir haben jetzt dieses Gespräch und die Sache ist, das war jetzt einfach das erste Beispiel, was mir kam. Mhm. Also deswegen nochmal Hinweis, meine Mutti ist super. Ich habe meine Mutti super gern. Es ist nur einfach, das war jetzt das erste Beispiel, das mir einfach kam und dann habe ich es jetzt halt genommen.
Ja, ja.
Sorry, das, Mom, falls du es hörst.
Schön, schön, dass wir das klären konnten. Ich habe, als ich die Frage natürlich gestellt habe, auch überlegt, so was, wo habe ich mich denn bei sowas mal erwischt? Und ich war kurz überrascht über meinen Gedanken dabei, weil mir ist so ein Beispiel von mir eingefallen, was eigentlich, also mir selber total banal erscheint, aber es muss mir doch total wichtig sein, weil ich weiß es noch glasklar bis heute, obwohl schon lange her ist, es ist eine total kleine Situation. Aber genau, weil es mir so auffällt, will ich es trotzdem mal kurz erzählen. Und zwar war das, als ich meine Impfung bekommen habe. Und ich saß da und der Arzt kam mit der Spritze und meinte, okay, nun machen Sie mal den Arm locker. Ich meinte so, okay, mache ich. Und er war so, okay, nun machen Sie mal den Arm locker. Und ich so, ja, mache ich doch. Und er so, nein, machen Sie nicht. Und ich so, doch, mache ich. Und dann fasst er an meinen Arm und zieht meinen Arm so ein Stück weit runter. Und ich merke so, oh wow, okay, ja. Und so, jetzt ist er locker. Und ich habe tatsächlich gemerkt, mein Arm war total angespannt. Ich war angespannt, ohne dass ich es gemerkt habe.
Ja.
Das ist mir total im Gedächtnis geblieben. Und ich glaube, seitdem achte ich mehr darauf, wie viel Anspannung ich eigentlich in mir trage, ohne dass ich es merke. Und wo ich auch innerlichen Widerstand gegen so eine Entspannung manchmal habe. Das, was wir vorhin gesagt haben zum Stress und zum Eustress. Also ich glaube, ich kann von mir sagen, ich bin so ein Mensch, ich brauche eigentlich immer irgendwas, woran ich arbeiten kann und ein Projekt. Und manchmal auch eher, dass ich das Problem habe, dass ich mir zu viel auf den Teller packe quasi und dann eher, dann aber voll überzeugt davon bin, dass das alles irgendwie hinzukriegen ist und ich das auch möchte. Und ich die Entspannung wirklich, also wirklich sehr bewusst machen muss, dass so ein innerer Automatismus von mir eigentlich der ist vom Funktionieren, vom Arbeiten und ich das aber auch genieße, also dass es eben auch nicht wirklich quälend ist, außer es erreicht dann irgendwann diesen Punkt, den du auch vorhin angesprochen hast, wo es dann doch kippt und ich dann doch mit meinen Limits konfrontiert werde, was ich hasse nebenbei bemerkt, es sind immer schwierige Momente für mich. Und das war so ein Moment eben, wo ich total gemerkt habe, wie viel Anspannung ich im Körper trage, ohne dass ich es überhaupt gemerkt habe. Weil ich war ja voll davon überzeugt, dass ich ganz entspannt bin.
Da kommt auch nochmal ein interessantes Beispiel. Auch wieder einsteigend zum Distress und Eustress. Mir fällt da eine Patientin ein, die hatte einen brachial festen Nacken, ne? Die hatte so einen verspannten Nacken, also Wahnsinn. Die war so um die, ich weiß es nicht mehr, so um die 35, Fragezeichen, irgendwas um den Dreh, ne? Bis 40, würde ich sagen. Und die hatte einen sehr festen Nacken und die hatte, war überall sehr verspannt und sie hatte gesagt, ne, deswegen auch mit diesem mit dieser Spannungssache, sie hatte gesagt, ihr fällt es gar nicht auf, ihr geht's gut. Und ihre Ärztin hat die, es war nur ihre Ärztin aufgefallen. Und dann kam sie halt darüber zu uns, also ich war damals noch Angestellter, in die Physiopraxis. Und ja, war ganz verwundert. Und dann habe ich sie auch mal so erfragt, so hier und da, ne, weil ich habe ja zwar nicht die Befundzeit, die ich hier habe, aber dadurch, dass ich kann ja nebenbei während der Behandlung oder so fragen, stellen und ja, wir kamen dann irgendwie so darauf, ihr Job, den liebt sie über alles, ihren Mann liebt sie über alles, ihre Kinder liebt sie über alles, sie findet, sie hat ein ultra geiles Leben, geiler geht's nicht, sie arbeitet halt sehr viel und hält sich auch sehr viel auf, aber die Sache ist, bisher hat sie halt noch keine Symptome und im Endeffekt kamen wir eigentlich auch darauf, dass es wohl so scheint, als ob sie einfach auch sehr auf dieser Eustresswolke ist und also es manifestiert sich schon irgendwie körperlich, aber sie nimmt es nicht so stark wahr, wie wenn es dann jetzt alles so Negativstress wieder wäre, ne? Weil die Sache ist ja, es ist ja auch eine unterschiedliche Hormonausschüttung, die du ja alleine hast, wenn du Eustress hast oder Distress hast, ne? Ich meine, allein was Glückshormone mit dir machen können auch oder so, oder das ist ja der, oder Antriebshormone. Ich glaube, bei Dopamin sagt man ja mittlerweile auch eher Antriebshormone, als dass man es als Glückshormon bezeichnet, ne? Ist man ja auch so dran und ja, und das Serotonin, glaube ich, das, oh Gott, ich hoffe, niemand erschlägt mich, wenn ich hier was falsch sage, weil genau, das Serotonin, dass wir das, das jetzt eher doch vielleicht als Glückshormon bezeichnen und das Dopamin eher als Antriebshormon, weil kann ja auch, wie gesagt, mit Süchten sehr einhergehen oder so, ne? Und deswegen, dass man es vielleicht nicht als Glückshormon betitelt und Antriebshormon passender ist. Und ja, und ich denke, das macht viel aus. Und wenn das zum Beispiel auch Sachen gibt, wie du ja sagst, du hast dann Bock und du haltst dir viel auf und so, und dann merkst du irgendwie, wow, dein Körper hat halt Kapazitäten, die dann irgendwann ausgereizt sind, aber es wäre halt nicht so, als wenn du diesen ganzen Kram hassen würdest, ne, den du machst. Und das macht einen riesen Unterschied.
Genau.
Und dann ist es so einfach mit diesem, okay, man hat halt so seine gewisse Reservebatterie, die irgendwann leer ist. Und aber wenn man dann lernt, würde ich sagen, damit umzugehen, die Signale ein bisschen zu kennen und dann aber auch wirklich diese Sachen macht. Ich meine, das, was man alles mag, das kann man so viel länger machen und besser und da hat man so viel mehr Drive als das, was man nicht mag, natürlich.
Ja,
da ist natürlich auch gut, wenn das Leben irgendwie in so eine Richtung geht, optimalerweise, dass man diese Sachen ausführen kann.
Ja.
Ja, und ich sag's mal so, selbst wenn dann äußere Umstände kommen, ich meine, es wird nicht so sein, dass man halt 085 immer glücklich ist. Ich meine, es, sagen wir mal alleine, okay, deine Mutti hat ein betagtes Alter und es sieht so aus, als ob es in Richtung Ende geht, dann wird's dir vielleicht auch nicht so gut gehen, aber wenn du einen Eustress-Job zum Beispiel hast oder einen Eustress-Beziehung, auch streckenweise von der Gestaltung her, dass ihr auch Sachen macht, ne, die so, keine Ahnung, vielleicht mal wandern oder so oder irgendwas anderes oder auch schöne Zeit zu zweit nachts habt am Abend oder was auch immer, wirst du auch dieses unschöne Erlebnis besser handeln, als wenn du nur von Negativität umgeben bist. Ne? Und dieses Ding, ich musste nur so schmunzeln, als du das gesagt hast mit diesem, ja, dass du nicht locker warst. Ich würde sagen, fast jeder, der zur Physiotherapie wahrscheinlich ging oder zur Massage mal oder was auch immer, kennt das. Also wahrscheinlich würde ich schätzen, 4 von 5 Patienten kennen das, dass dann der Therapeut sagt, na lassen Sie doch mal locker, ich bin doch locker, nein. Und dann nimmt man den Arm und zeigt das und sagt, nimmt die Hände weg und sagt, wenn Sie locker sind, müsste der Arm jetzt runterfallen. Oh. Und das passiert so. Also ja, das macht fast jeder diese Erfahrung, würde ich sagen. Und das ist auch interessant, ne, weil es zeigt einfach, wie normalisiert, obwohl normalisiert ist ja nicht, dass unser Ziel ist oder dass wir denken, das ist gut, aber wie sehr das bei vielen Leuten so drin ist, dass die eigentlich angespannt sind und gar nicht so locker sind und auch gar nicht dieses Verständnis dafür überhaupt haben.
Ja. Also im Endeffekt, worauf du jetzt auch hinaus willst, ist, wie wichtig auch so eine Balance ist, ne? Also, dass Stress einfach auch ein Teil des Lebens ist. Das können wir auch gar nicht verhindern. Und wie wichtig es eben ist, gut auf sich zu achten, einen Ausgleich zu haben, dass so diese verschiedenen Säulen alle ausreichend stabil sind, ne? Also Selbstwirksamkeit, positive Beziehungserfahrungen, wie Rückhalt, Dinge, die wir schaffen, die uns aber auch mit Sinnhaftigkeit erfüllen. Und aber auch das realistische Einschätzen eigener Grenzen und auch eine gewisse Milde mit sich dazu entwickeln und eine gewisse Aufmerksamkeit. Ich dachte mir, ich würde vielleicht so zum Schluss auch nochmal ein Beispiel von mir teilen, was mir in solchen Momenten geholfen hat, weil ich ja schon gesagt habe, dass ich auf jeden Fall auch so ein Mensch bin, der mal psychoanalytisch gesprochen sehr hohes Leistungsideal hat von sich, was ich manchmal als sehr energetisierend erlebe, was mir wirklich viel Kraft gibt, aber manchmal auch wirklich ein Leiden verursachen kann, wenn ich eben merke, dass ich eigene Kapazitäten erreicht habe, eigene Kapazitätsgrenzen und einfach gerade es mir dann nicht mehr gut tut und das sich dann auch eher wie ein Druck oder manchmal auch wie so ein Zwang anfühlt. Ein Gedanke, der sich für mich da als total befreiend eingestellt hat, und das ist eigentlich mehr ein Gefühl als ein Gedanke, ist so diese Vorstellung, das sind jetzt einfach meine Worte, wahrscheinlich klingt es jetzt wertend, aber ich meine es gar nicht wertend, aber vielleicht kommt es ja hoffentlich so rüber, wie ich es meine. Der Satz, der mir ganz oft hilft, ist sowas wie: Wie schön wäre das, wenn ich mir erlauben könnte, durchschnittlich zu sein? Also, wie schön ist es, ist das Gefühl, wenn ich mir erlauben kann, nicht Höchstleistung zu erbringen, das nicht von mir zu verlangen, nicht irgendwie abends nach der Arbeit noch beispielsweise zu recherchieren oder was zu schreiben, ein Skript zu schreiben meinetwegen, sondern mir das mir es erlauben kann, loszulassen und irgendwie, also es geht auch mit dem Gefühl von Vertrauen einher für mich, also Vertrauen im Sinne von, das wird schon okay sein, das ist gut, so, ich muss jetzt nichts tun, es ist gut, ich kann darauf vertrauen, dass es, dass da nichts Schlimmes passiert, sage ich mal.
Interessant, ich würde, das Letzte, was du gesagt hast, fände ich zum Beispiel gut, mit dem, aber mit diesem, dass es, auch fein ist, der Durchschnitt zu sein, da käme schon meine Frage, wie interpretierst du den Durchschnitt?
Genau, gut, dass du das fragst, das ist nämlich auch der Punkt, wo ich dachte, also ja. Das kann man jetzt, das muss man vielleicht erklären, um es zu verstehen, wie ich es meine. Also mit durchschnittlich, das ist einfach nur meine persönliche Bedeutung, so wie ich es für mich übersetze, wenn ich das quasi zu mir selber sage.
Was du meintest mit den Werten im Part.
Genau. Ja. Damit meine ich für mich, dass ich den hohen Leistungsanspruch, den ich manchmal habe, dass ich den fallen lassen kann. Ich weiß gar nicht, woher das Wort Durchschnitt bei mir kommt. Das habe ich, glaube ich, ich habe sicherlich mal gelesen, aber es hat total mit mir resoniert. Darum ist es bei mir geblieben, auch wenn ich jetzt nicht mehr sagen kann, wo exakt ich das her habe. Aber okay. Für mich persönlich hat dieses durchschnittlich sein zu dürfen ein Gefühl von der Erlaubnis, loslassen zu können und der Erlaubnis, jetzt auch mal nicht dem eigenen Leistungsanspruch oder dem Teil von mir gerecht zu werden, der immer was findet, was er machen könnte.
Das verstehe ich. Weil ich hatte jetzt nur so gedacht, aber das ist dann jetzt auch wieder eine Begrifflichkeitsklauberei. Also genau, wenn es bei dir so resoniert, dann passt das. Bei mir wäre jetzt nur wieder reingekommen, naja, wir hatten ja gerade, dass der Durchschnitt durchaus streckenweise eine hohe Anforderung an sich selbst macht und das auch streckenweise zu hoch sein kann.
Mit Durchschnitt meine ich die Mitte, also im Sinne von, ich muss nicht überdurchschnittlich sein. Ich muss nicht irgendwie von Erfolg zu Erfolg zu Erfolg gehen, was aber für mich, also nicht, dass ich das tue, aber der innere Leistungsteil in mir, der würde das gern tun.
Jo, war auch nachvollziehbar, war. Ich habe nur, du hattest das schon so geil begonnen mit, ja, ist ein bisschen wert, und da habe ich so gedacht, so, oh, ich habe jetzt, das juckt mir irgendwie auf der Zunge, so wie du es formuliert hast, irgendwie will ich da jetzt einfach reinsteigen. Ja, aber du hast es ja selbst schon wahrscheinlich dir ein bisschen gedacht, weil du schon so angekündigt hast vorher.
Ja, das meine ich damit. Also für mich ist es halt ein Begriff, der ist auf rein persönlicher Ebene für mich was sehr Befreiendes hat. Also für mich ist es, wenn überhaupt, werten dann auf eine positive Art.
Ja, genau. Und deswegen, wenn es mit dir resoniert, und im Endeffekt ist es ja eh deine persönliche Auslegungssache, und dann passt das auch so. Dann könntest du vielleicht auch so oder so Formulierungen nehmen, die für andere gar nicht hinhauen, weil im Endeffekt genau geht es ja darum, was für dich funktioniert.
Ja, wir haben viel besprochen heute. Ich fand es sehr spannend zu sehen, wie gerade das Ende jetzt so, also wenn man mal dem Ende jetzt entgegengeht, das Ende unserer Folge jetzt irgendwie sehr anders wurde, sehr spontan war irgendwie als keine Ahnung, wie ich es mir gedacht habe vorher. Ich fand es sehr angenehm heute, muss ich sagen.
Es kam auch wesentlich anders, als ich gedacht habe. Und auch mit dem Ende, das war ganz ulkig, dass das jetzt so kam. Weil da gab es ja auch so einen Anteil in mir, der so gesagt hat, ey, komm, jetzt mach doch nicht diese Begrifflichkeitskiste auf. Und da gab es, ne, weil, come on, lass den, ist doch klar, was er meint. Und dann gab es aber diese Ecke, die auch einfach so gesagt hat, oh, ich habe jetzt aber gerade Bock, weil an sich, komm, der Flow ist gerade so geil. Und ich meine, es ist ja klar, dass das gerade in einem sehr harmonischen Rahmen ist und du das eh nicht krumm nimmst. Und da habe ich so gedacht, komm, geh da mal rein.
So viel zum Thema wie auch Konfliktfähigkeit und bereit sein und
ja, ich bin streiten, genau, das war haben, damals so. Mit das war damals mit mittlerweile kann ich da rein.
Vielleicht können wir es auch nicht lassen, egal ob wir beim Krav Maga oder hier im Podcast irgendwie irgendwie müssen wir kämpfen.
Ja, das war auch so ein Teil, das habe ich tatsächlich auch gedacht mit, egal, komm, lass einfach raus. Genau.
Könnte man auch übrigens, habe ich gedacht, auch nochmal, wäre auch noch ein spannendes Thema, finde ich, drüber zu reden, was macht Kampfsport mit dem Selbstvertrauen und dem inneren Erleben und dem Selbstbild von einem Menschen?
Also das ist auch ein interessantes Thema, wo man sehr viel mal wieder drüber reden kann. Ja, klingt gut, klingt gut, klingt gut.
Vielleicht raufen wir uns dann nochmal zusammen und machen dann nochmal was zu. Mal schauen.
Ja, also bei mir hat es auf jeden Fall viel gemacht.
Ja,
das kann
bei
ich
mir
sagen.
Nämlich auch, deshalb kam ich drauf, ja.
Es gibt viel Faszinierendes auf der Welt. Die Welt ist ein toller Ort.
Richtig, richtig. Ich würde sagen, für heute erstmal ist das ein guter Punkt, um zum Ende zu kommen. Was denkst du?
Ja, würde ich sagen.
Dann erstmal vielen Dank, Johannes, dafür, dass du heute da warst.
Dass ich da sein durfte.
Wenn man dich jetzt auf Instagram finden möchte, zum Beispiel, weil ich weiß, da bist du, oder irgendwo anders finden möchte im Internet, magst du sagen, wo man dich im Internet finden kann?
Ja, also ich habe einerseits einen Instagram-Account, der heißt... Aber man muss dazu sagen, der wird geändert. Also der war jetzt nicht ganz auf Physiotherapie zugeschnitten, aber wird es in nächster Zeit, da rede ich eher so in einem Zeitraum von wahrscheinlich die nächsten 3 Monate, also jetzt nicht morgen oder übermorgen, wird der so darauf zugeschnitten werden, dass der mehr berufsorientiert ist. Jetzt gerade ist das noch nicht so sehr. Der heißt Random. Und dann so ein Unterstrich, Mentalist. Der wird aber wahrscheinlich auch umbenannt werden in Zukunft dann. Also irgendwann in so 3 Monaten, vielleicht vorher. Weil ich auch tatsächlich einerseits das ändern will und andererseits auch einfach meinen normalen Namen da haben will. Weil ich bin jetzt eher so auf dem Level, okay, ich brauche keinen Namen, der jetzt irgendwie ne, irgendein Label ist oder so. Oder irgend so ein Pseudonym oder so. Nee. Lass das mal. Und also ja, da gibt es einen Umschwung, weshalb das auch sehr cool ist mit dem Podcast hier, weil ich will da auf jeden Fall auch auf dieser Schiene mehr wieder, also tatsächlich nicht nur beruflich, sondern auch auf dieser Ebene eher in diese Gesundheitsrichtung gehen. Und ja, wo man mich sonst noch finden kann, ich habe jetzt vor kurzem einen Google Business Account tatsächlich mal endlich erstellt. Ich gebe zu, marketingtechnisch bin ich ausbaufähig. Aber mittlerweile habe ich es geschafft, schon mal ein Google Business Profil zu erstellen. Und falls man, ja, dann quasi irgendwie mit mir in den Austausch gehen möchte, da gibt es dann auch, wenn man einfach eingibt, Johannes Heinrich, Berlin, Physiotherapie, Osteopathie, dann denke ich mal, müsste ich da kommen. Und da steht dann auch, ja, da stehen dann auch die Daten, die man braucht. Also wie man mich anschreiben, kontaktieren kann, Telefonnummer, whatever.
Bin ich auf jeden Fall jetzt schon sehr gespannt, was du draus machst, was dann bei dir vor allem auf dem Instagram-Account erscheinen wird. Also ich wusste es ja vorher schon, dass du da ein bisschen was vorhast, aber jetzt, nachdem du es nochmal gesagt hast, bin ich sehr gespannt.
Ja, ich fand, so kamen wir auch irgendwie dazu, ne, was ich noch sagen wollte. Genau, das war auch so einfach so passend, weil als du das gesagt hast, so mit Podcast, habe ich so gedacht, ja cool, weil ich war auch vorher... Dadurch, dass mein Instagram-Account damals, also der hatte 16.000 Follower, jetzt hat er mittlerweile, keine Ahnung, 4.000 weniger oder so, weil ich seit über einem Jahr nichts hochgeladen habe. Und ja, da hatte ich so gedacht, geil.
Ich habe übrigens irgendwie 450 oder so.
Und jedenfalls, aber man muss auch dazu sagen, zeigt ja auch, dass mir das trotzdem auch ein bisschen egal war, weil, wie gesagt, ich wusste, okay, das Profil wird jetzt tot sein, wenn ich so lange nichts mache, aber war mir auch egal, muss ich ehrlich sagen. und weil einfach Sachen, Prioritäten im Leben dann kamen, die wichtiger waren. Und ja, das fand ich auch so cool dann, weil das, ich war ja auch damals im Podcast tatsächlich, in gar nicht so wenigen schon. Und als du das dann gesagt hast, Podcast, dachte ich so, geil, der macht auch einen Podcast und ey, das passt thementechnisch mega und gleichzeitig ist das auch so eine Sache, weil ich das ja schon so ein bisschen in der Planung hatte. Mit Instagram dachte ich so, das ist jetzt eigentlich einfach ein perfektes Timing, dass wir hier so stehen und quatschen darüber und ja, unbedingt im Podcast, also danke, dass ich dabei sein darf, weil das gibt auch mir, da wir ja von Eustress geredet haben, gibt es mir auch nochmal zusätzlichen Drive, dann da das weiter wieder auszubauen und im Flow zu sein wieder und zu bleiben.
Ja. Freut mich.
Ja, mich auch.
Das ist das Ziel dieses Podcasts. Er soll Vitalität schaffen. Er soll Leben bringen. Dann haben wir es heute geschafft. Das freut mich. Ich fand, das war auch eine sehr lebendige Folge. Ich würde deinen Instagram-Kanal auf jeden Fall nochmal verlinken in den Shownotes. Also da kann ihn auch jeder nochmal finden.
Ja, danke.
Gut, dann, wie gesagt, danke, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die sich diese Folge anhören. Johannes verlinke ich in den Shownotes. Mein Instagram-Kanal findet ihr unter hocherfreut-podcast. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die heutige Folge gefunden habt. Abonniert auch gerne den kostenlosen Newsletter, um rauszufinden, was es noch so geben wird bei Hocherfreut in den nächsten Wochen und Monaten. Es ist einiges geplant, auch wenn es jetzt eine gewisse Durststrecke auch schon wieder gab vor der Folge, weil auch wieder viel los war. Und dann in diesem Sinne, bewertet gerne die Folge dort, wo ihr sie hört. All das hilft dem Podcast beim Wachsen. Und von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Und wenn du magst, Johannes, darfst du gerne das Schlusswort haben.
Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, aber
das war letztes Mal auch so. Das habe ich im letzten Gespräch auch gemacht und da war mein Gast auch nicht drauf
vorbereitet. Ah, geil. Ja, die Folge hatte ich dann nicht gehört, aber ja, sehr geil.
Was?
Schlusswort. Ich würde sagen, habt auf dem Schirm, dass da mehr ist. Also, dass nicht alles unbedingt immer so ist, wie es zuerst scheinen mag. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass man sich jetzt eine große Platte machen muss von wegen, oh je, das ist ja alles so viel komplizierter und komplexer als gedacht, sondern wenn ihr einfach merkt, es geht einer Person nicht gut, auch aus eurem Umfeld, sei es jetzt irgendwie, dass die einfach sagt, auch irgendwie fühle ich mich so antriebslos. Oder dass sie sagt, oh, irgendwie zwickt es so im Rücken, dass ihr dann einfach sagt, also natürlich will ich jetzt keine Worte in den Mund legen. Das ist natürlich individuell abhängig, wie es gerade kommt, ne? Aber dass ihr einfach da seid, zuhört und sagt, hey, magst du vielleicht einfach reden drüber oder hey, dass ihr einfach da seid, weil es kann sein, dass euer Gespräch dafür sorgt, dass es dieser Person, also allein euer Gespräch, dass es dieser Person schon viel besser geht. Nochmal ein ganz kleiner Ausschweif. Einen Patienten gehabt, der war wegen einer anderen Sache da, aber der hat da auch gesagt, der hatte mal Schulterbeschwerden. Und dann gab es einfach nur eine Person, der mal, also es war quasi nicht bei mir oder so, ne? Das war einfach eine Person, der mal die Trauer mitteilen konnte, also über den Tod seiner Frau, und er hat sich angenommen gefühlt und nicht, dass alle so überfordert weggerannt sind. Und es ging gar nicht darum, dass er jetzt Trost wollte. Er wollte einfach nur das sagen und er wollte einfach nur, dass diese Person sich nicht abwendet, weil die meisten in seinem Umfeld waren leider überfordert in dem Moment. Das meinten sie auch nicht böse, hat er auch selbst gesagt, das weiß er. Aber er hat auch erst später, als er dann angenommen wurde von dieser einen Person, war das so, dass er es erst kapiert hat. Weil er hat sich abgelehnt gefühlt dann. Auch wenn er es nicht aktiv gedacht hat, weil das wieder sein Kindheitsding war, von Sünder, was er gewöhnt war und gelernt hat. Und als er diese eine Person, die ihm einfach nur ohne Wertung zugehört hat und mit ihm ein bisschen Zeit verbracht hat, da waren seine Schulterbeschwerden in der rechten Schulter sofort weg. Und das können manchmal wirklich, können solche magischen Momente durch solche kleinen Sachen passieren. Und ich würde sagen, es ist wirklich wichtig, dass wir im Austausch sind und bleiben, dass wir auch sehen und dass wir auch erlauben, anderen Leuten gesehen zu werden. Das heißt nicht, dass wir Wildfremden unsere Sorgen sofort ans Gesicht klatschen müssen, aber bei Leuten, denen wir vertrauen und Leute, bei denen wir uns gut fühlen und wo wir eigentlich wissen, dass die nur unser Bestes wollen, und auch umgedreht, für die man das Beste will, dass man einfach diesen Leuten zuhört, aufmerksam zuhört. Und wenn man merkt, irgendwas ist mit denen, dass man dann einfach fragt, ganz simpel, Also ja, das wäre jetzt so in dem Kontext, wie jetzt unsere Thematik heute war, was mir spontan so als Abschluss einfallen würde.
Ja, das habe ich davon, dass ich dich das Schlusswort sprechen lasse.
Ja, wieder ein paar Minuten mehr.
Nein, aber Spaß beiseite, das fand ich nochmal eine wirklich wichtige und schöne Botschaft zum Schluss. Danke dafür.
Dankeschön.